Vielen Dank, ihr lieben Musiker. Ihr habt mir eine goldene Brücke gebaut zu meinem Thema. Das ist gut. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke. Es ist ganz begnadet, wenn wir so etwas formulieren und von Herzen singen und sagen können. Ich versuche die Brücke so zu schlagen. Weiß jemand das von mir hinten projizierte Bild einzuordnen? Ist relativ bekannt. Haben wir Didi heute hier? Didi, Banker, der muss das wissen. Die anderen dürfen. Okay, gut. Nein, nicht gut, aber ist dann eben so. Es ist das Bild für den Börsencrash von 1929. Da haben Menschen das Geld zu ihrem Mittelpunkt gemacht und auf einmal war die Kohle weg. Auf einmal war sie weg. Und man weiß ja, was das nach sich gezogen hat. Welch eine Ratlosigkeit. Den Jüngern geht es ganz ähnlich. Wir haben in Markus 10 eine ganz wunderbare Frage, die Petrus formuliert. Was wird mit uns, Jesus? Was wird mit uns? Wir haben dich zum Mittelpunkt unseres Lebens gemacht. Was heißt das für uns? Und es ist spannend, ich empfinde es sehr spannend, eben darüber nachzudenken, die Frage nach dem göttlichen Ausgleich des Lebens. Und alle, die das Lied eben mitgesungen haben, die sind also gerne eingeladen, den Gedanken jetzt auch mitzudenken. Was heißt das denn für dich und mich? Dieser Text, ich lese ihn uns vor, Markus 10, ab Vers 28. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. In Matthäus 19 haben wir die Parallelstelle, da wird noch berichtet, dass Petrus hinzufügt, was wird uns dafür? Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willens, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die jetzt die Ersten sind und die Ersten sein, die Letzten sind. Dieser Text ist auf der einen Seite sehr bekannt, auf der anderen Seite ist es interessant, darüber nachzudenken, wo er eingeordnet ist. Was steht davor und danach? Was hat den Petrus bewogen, diese Frage zu stellen? Wenn wir ein paar Verse zurückblicken, wir sind jetzt in der exegetischen Einordnung, wenn wir ein paar Verse zurückblicken, stellen wir fest, dass es der Text vom reichen Jüngling ist. Da kommt also einer, der hat sich an die Gebote Gottes gehalten, pingelig genau, alle Anforderungen menschlich erfüllt, die man so erfüllen könnte, kommt zu Jesus und will das ewige Leben und stellt die Fragen, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus setzt die Hürde so hoch, dass er es nicht packt. Er sagt, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Und dann geht er traurig weg. Er schafft es nicht, das ewige Leben zu bekommen. Und dann schließt sich folgender Text an, ab Vers 23. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen? Dann geht unser Text weiter. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind bei Gott möglich. Und dann kommt die Frage des Petrus, was wird denn aus uns? Wir haben alles aufgegeben, Jesus. Also so ist das eingeordnet. Die Frage, die Petrus hier stellt, ist in eine Situation des totalen Entsetzens hineingesprochen. Ich habe die Worte für uns hier unterstrichen. Ja. Das erste Wort, also im Griechischen, wie Markus das hier schreibt, meint, sie erschrecken sich. So wie wir im Deutschen auch sagen würden. Sie erschrecken sich über die Aussage Jesu. Denn wenn einer das ewige Leben verdient hätte, dann wahrscheinlich dieser reiche Jüngling, der ja alle Gesetze und Gebote eingehalten hat. Der muss doch wirklich gut sein. Und Jesus sagt, nö, reicht nicht. Sie entsetzen sich und dann wiederholt Jesus das noch einmal und in Vers 26, sie entsetzen sich noch viel mehr. Das Wort für entsetzen sich noch viel mehr kann man im Deutschen kaum wiedergeben. Es meint, sie waren betäubt vor Schreck. Ja, vielleicht wie Tabea, als das Wildschwein ihr Auto küsste. Ja, also, was ist das, was mache ich jetzt? Wenn sie sagt, ich war gar nicht schnell genug, um zu bremsen, das macht etwas von diesem Entsetzen deutlich. Die Jünger sind an dieser Stelle fassungslos. Uns geht es ja wie bei dem Börsencrash, Jesus. Jetzt stellst du alles in Frage. Was wird mit uns? Was wird mit uns? Und es ist spannend, darüber nachzudenken, wie Jesus die Situation hier dann ausführt. Ich möchte drei Gedanken ableiten für uns. Wir haben Grund, nach dem Ausgleich des Lebens zu fragen. Mir gefällt es so gut, wie Petrus seine Frage einleitet. Ist es uns aufgefallen? Siehe, Jesus. Also nach dem Motto, Jesus, hast du was verpasst? Ja. Guck mal, wir folgen dir. Sie sind auf dem letzten Weg nach Jerusalem. Wir folgen dir seit fast 3 Jahren nach. Wir haben alles aufgegeben, Jesus. Hast du das wahrgenommen? Siehe, Jesus. Schau mal hin, könnten wir sagen. Ich weiß nicht, ob. Also, das ist für mich das beste Wort im ganzen Abschnitt. Ja, weil ich das so oft nachempfinden kann. Ja. Siehe, Jesus, hast du wahrgenommen, wie oft ich für dich unterwegs war? Hast du wahrgenommen, wie oft ich abends am Schreibtisch saß und wusste, am nächsten Tag ist die Predigt fällig, aber da will sich kein Gedanke festsetzen irgendwie? Ja. Wie oft ich zur Gemeinde gefahren bin, zu irgendwelchen Sitzungen und wusste, oh, das wird anstrengend heute Abend. Ja. Ich melde mich ab und gucke Fernsehen. Wäre viel besser. Aber nein, ich mache mich auf, ich fahre. Siehe, Jesus, hast du wahrgenommen, wie viele Kinderstunden ich vorbereitet habe über die Jahre? Mag der eine oder andere Mitarbeiter denken. Wie oft ich Lieder ausgesucht habe und eingeübt habe und vorgesungen habe und nachher nur ein Kopfschütteln bekommen habe. Ich mühe mich Woche für Woche, Monat für Monat in der Jugendarbeit und das Einzige, was ich höre, dass die Eltern sagen, was macht ihr da überhaupt? Hätte ich gar nicht den Sängern oder der Jugendmitarbeiter, wer auch immer, Steine nachschmeißen. Aber so dieses Gefühl, so, Jesus, ich habe dich zum Zentrum meines Lebens gemacht. Ich stecke da meine ganze Freizeit rein. Nimmst du das überhaupt wahr? Die Frage finde ich so grundehrlich, wie Petrus sie hier formuliert. Und der Reaktion Jesu nach zu urteilen, dürfen wir solche Fragen stellen. Und wenn du hier in einer Situation dich wiederfindest, wo du sagst, das kann ich sehr gut nachempfinden, ja, Petrus und ich, wir sind Verbündete, ja, das kann ich gut nachempfinden, dann will ich dich einladen, in besonderer Weise den Text hier mit mir zusammen zu betrachten und mit mir gemeinsam darüber nachzudenken. Siehe, Jesus, wir haben alles verlassen. Komme ich dann gleich noch drauf und sind dir nachgefolgt. Einige Gedanken möchte ich ableiten. Ich entdecke hier dieses zutiefst menschliche Anliegen, nämlich diese ganz schlichte Frage, wo bleib ich? Was macht das mit mir? Ja, Jesus, ich habe dich zum Zentrum meines Lebens gemacht. Ja, ich stecke meine Zeit rein, mein Geld rein. Das sage ich jetzt nicht für mich, sondern symptomatisch für Menschen, die Jesus nachfolgen. Wo bleib ich, Jesus? Was macht das mit mir? Und dieses zutiefst menschliche Anliegen, ich finde es so bezeichnend, dass Jesus nicht tadelt, wenn Petrus das so formuliert. Auch wenn er sagt, wir haben alles verlassen, die Zeitform, die er hier wählt, meint in der Tat, wir haben alles radikal hinter uns gelassen. Wir haben unsere Netze, unseren Beruf, unser Haus, unsere heimatlichen Grundstücke, Vater, Mutter, haben wir alles aufgegeben für dich, Jesus. Was wird mit uns? Auffallend ist, es fehlt in der Liste der Familienangehörigen der Ehepartner. Also es gibt eine Übersetzung, da steht auch der Ehepartner mit drin, aber in dem ursprünglichen Text nicht. Ja. Also offensichtlich ist der Dienst kein Kriterium, weshalb man sich von der Ehefrau oder dem Ehemann trennt für Jesus. Ja, das will ich schon mal in dieser Deutlichkeit sagen. Das fällt auf, wir haben alles verlassen. Wir haben unsere Sicherheiten aufgegeben. Und ihr Lieben, zum Glück sind die meisten von uns nicht in der Situation, dass sie heute ihre Wohnung, ihr Haus, ihren Beruf, alles aufgeben für Jesus. Es ist ein Privileg, wenn man das tun darf. Ja. Aber diese Grundtendenz, Jesus, du bist die Sicherheit in meinem Leben, auf dich habe ich mein Vertrauen gesetzt, auf dich hin habe ich mein Leben ausgerichtet. Was wird mit mir? Klammerbemerkung hierzu. Ich las das in einem Buch so treffen, dass jemand sagte, wenn man diese Verse liest, dann fällt auf, dass das viele Christen gar nicht mehr nachempfinden können. Wir werden eher so geprägt, ja, komm zu Jesus, du hast jetzt schon einen guten Job und ein tolles Haus und eine funktionierende Familie und das schönste aller Autos und jetzt kommst du zu Jesus, dann kriegst du immer noch was drauf, kriegst immer noch mehr. Ja. Jemand hat das mal verglichen wie mit einem kleinen Kind, so benehmen wir uns manchmal in den Gemeinden wie ein kleines Kind, das nur eine Münze hat, zu einem Spielautomaten kommt, die Münze einwirft, einmal zieht und sagt, kein Hauptgewinn, das ist ja traurig, ja. Ich gehe wieder voll enttäuscht weg. Also, wenn ich Jesus schon nachfolgen will, dann muss für mich der Hauptgewinn bei rumspringen. Bei Jesus ist das offensichtlich anders. Bei den Jüngern war es anders. Sie haben nicht nur eine Münze eingeworfen. Sie haben tatsächlich ihr ganzes Leben auf Jesus gesetzt. Jesus, du bist meine Sicherheit. Ich muss auch schmunzeln. Ich stelle fest, es gibt offensichtlich eine Nachfolge ohne Aufgeben. Ohne, dass man Jesus zur Sicherheit macht. Hier muss ich schmunzeln, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Mann, der gerade einen Missionseinsatz gemacht hatte. Der war ein paar Wochen irgendwo mit der Missionsgesellschaft unterwegs, will das nicht vertiefen, mit welcher das war. Ja. Und er sagte mir, wie gesegnet dieser Missionseinsatz war. Und ich freute mich darüber. Ja. Dann sagte er, du weißt du, Geld ist mir überhaupt nicht wichtig, Mission ist wichtig. Dass Menschen das Evangelium hören, ist wichtig. Ja. Und erzählte mir lang und breit davon, ja, wie wichtig doch Mission sei. Und dann erlebe ich ihn. Nach dem Gespräch verabschiedet er sich höflich, steigt in seinem BMW Cabrio, fährt in sein privates Haus nach Hause, obwohl er noch nie gescheit gearbeitet hat. Ja, alles auf dem goldenen Tablett nachgetragen. Da dachte ich, wenn so einer dann davon spricht, ja, dass das Wichtigste Jesus ist und Mission und Evangelium muss raus und selber hat man noch nie aufgeben müssen, dann stellt sich die Sache doch etwas anders dar. Mir fällt auf, die Jünger sagen, wir haben tatsächlich aufgegeben. Und mir fällt auch auf, dass Jesus diese Frage zulässt. Es ist eine ganz, ganz persönliche Frage. Was wird mit mir, Jesus? Es wird nicht kritisiert. Was wird mit mir, Jesus? Ich habe mein Leben dir gegeben. Ich investiere meine Zeit. Ich investiere mein Geld. Ich investiere so viele Abende in die Gemeinde. Was wird mit mir? Wenn diese Frage dich quält und umtreibt, stell sie. Du darfst sie vor Jesus zum Ausdruck bringen. Ich finde es auch toll, wie Jesus antwortet. Jesus lässt kein Tadel oder gibt keinen Tadel an die Jünger, sondern er macht ihnen deutlich, was ist das für eine Gnade. Ja. Es ist toll, ich kann dir gratulieren, wenn du für dich entschieden hast, meine Sicherheit und mein Leben gehört Jesus. Herzlichen Glückwunsch, die Antwort Jesu ist so positiv. Und er lädt uns ein, die Gnade der Hingabe und des sich an Gott Verschenkens zu erkennen. Und das will ich auch allen Mitarbeitern sagen, die hier sind, die vielleicht müde sind und fragen, lohnt sich das? Hör besonders auf diese Zeilen Jesu, denn er macht deutlich, du bist privilegiert. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du dich für die Gemeinde, für meine Sache investierst, herzlichen Glückwunsch. Du hast alles richtig gemacht und du hast Grund, dich zu freuen. Und jetzt gibt er eine zweifache Antwort, indem er deutlich macht, wir haben Grund, uns auf Gottes Ausgleich zu freuen. Und die Antwort Jesu vollzieht sich, wenn er die Belohnung beschreibt, auf zwei Ebenen. Zum einen spricht er davon, über Gottes Ausgleich in dieser Zeit. Jetzt schon lohnt es sich, in dieser Gegenwart. Also wir brauchen nicht sagen, investierst, der Herr vergilt es. Das tut er. Aber Jesus bleibt nicht allein bei diesem zukünftigen Stehen. Sondern er beginnt jetzt schon darüber zu sprechen, herzlichen Glückwunsch, du darfst dich heute schon freuen. Ist uns das aufgefallen, wie Jesus das hier ausführt, indem er sagt, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willens, der es nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit. Es lohnt sich schon in 2017, sein Leben Jesus ganz zu geben. Warum? Lass uns mal ein wenig innehalten, wie Jesus uns das vor Augen führt. Er macht deutlich, du wirst jetzt schon in dieser Zeit neue Väter und Mütter und Brüder und Schwestern bekommen. In dieser Zeit. Von hundertfach ist die Rede. Ja? Ich freue mich, dass Jesus sie hundertfach sagt, weil hundert kann ich rechnen. Da muss man einfach nur zwei Nullen hinterschreiben. Ja? Und wir sind ja alle geneigt zu rechnen. Also, ich spende jetzt 100 Euro und kriege dann zwei Nullen hinter, 10.000 zurück. Robert, du bist Banker, liege ich richtig? Ja, okay. Also, ist es das, was Jesus meint? Spende mir ein Auto, kriegst du 100. Jetzt schon. Ja, also, ich bin 48, so alt werde ich nicht mehr werden, vermutlich. Also, wenn ich jetzt ein Auto spende, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich dann bald ein paar Jahre viele habe. Wenn das in dieser Zeit sich schon alles erfüllt, so möchte man meinen. Wird manchmal auch so gepredigt übrigens. Ja, du bist schön doof, wenn du nicht dein ganzes Geld spendest, denn eine hundertfache Dividende kriegst du sowieso nirgends wieder. Ja, nur bei Jesus. Ob er das meint, lass uns mal kurz innezuhalten. Es fällt auf, dass Jesus hier stark die Beziehungen betont. Nicht nur, aber vorweg erstmal Vater, Mutter, Kinder und dann Häuser, Äcker und dergleichen mehr, die er hier nennt. Was meint Jesus denn damit? Wie kann das denn gehen? Ich gebe eine Familie auf und kriege eine neue zurück. Es lohnt sich hier im Markus-Evangelium mal zu suchen, wo beschreibt Jesus Familie? Und Leute, die das tun, werden bei Markus 3 landen. Markus 3, Abvers 33, da wird Jesus gesagt, hier, deine Familie steht draußen und wartet auf dich. Und dann antwortet er, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Er sah die Menschen an, die im Kreis um ihn herum saßen. Das ist meine Mutter. Das sind meine Brüder. Jeder, der den Willen Gottes lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Das ist die Perspektive Jesu. Du gewinnst in der Gemeinde und in den Reihen der Geschwister, der Jesus-Nachfolger, die den Willen Gottes tun, gewinnst du eine neue Familie, gewinnst du Brüder, gewinnst du Schwestern, gewinnst du Mütter, gewinnst du Väter. Dir steht eine Riesenfamilie zur Verfügung. Und das können wir hier in unserer westlich geprägten Welt, wir sind ja alle so Individualisten und fliegen so als einzelne Satelliten durchs Leben, das können wir nur schwer nachempfinden, was Jesus damit meint. Wir haben in unserer Kultur keinen Anker dafür, was das bedeutet. Es ist ein Ehrentitel, wenn ich sagen kann, Bruder Riesen, ja, oder Bruder Robert. Für uns klingt das sehr altbacken, ich musste mal schmunzeln, ich mache das ganz bewusst, ich arbeite in einem christlichen Werk, wie ihr wisst. Und wenn ich Briefe schreibe, die sind dann häufig so, sehr geehrter Herr Adam. Und wenn ich sehe, die kommt aus einer Gemeinde, dann schreibe ich nicht sehr geehrter Herr sowieso zurück, sondern ich schreibe zurück, lieber Bruder sowieso oder liebe Schwester sowieso. Und ich war dabei, so einen Brief zu tippen und es kommt irgendjemand aus meiner Familie in meinem Büro, ich weiß nicht mehr, ob es die Tochter oder die Frau war, ja, kommt an meinen Schreibtisch, weil sie was von mir wollte, schaut, was ich so tue, liest, Eduard schreibt, lieber Bruder sowieso, und dann höre ich nur, Mann, klingt das altbacken, ja. So redet doch kein Mensch mehr. Ja, schade. Schade. Wir haben etwas verloren, weil wir aufgehört haben, uns in Erinnerung zu rufen, die Jesus-Nachfolger, sie sind dichter beieinander. Und es ist eine innigere Verbindung, als es sie irgendwo anders auf der Welt geben soll. Das ist die Antwort Jesu. Du wirst aufgefangen werden. Du wirst belohnt werden durch eine neue Familie, die du bekommst. Ich hatte das mal sehr bewegt als junger Bibelschüler. Ihr seht die Daten hier. Die meisten kennen dieses alte Ehepaar nicht. Das lebt auch nicht mehr. Das sind die Schulgründer, einer der Schulgründer der Bibelschule Brake. Als junger Bibelschüler, ich war gerade im ersten Jahr, kreuzen die nochmal auf und dann erlebe ich diesen Moment, der hier so schwarz-weiß ist. Da merkt man, wie alt ich bin. Ja, also Schwarz-Weiß-Bilder. Die Maureen Paschauer, die hat da einen Satz bei dieser Absolvierungskonferenz weitergegeben, der bei mir so eingerastet ist, der mich sehr an diese Aussage Jesu erinnert hat. Just in dieser Konferenz, als sie da war, absolvierte der 1000. Absolvent der Bibelschule Prag. Das wusste sie nicht. Ja, sie wurden dann einmal separat begrüßt und sie stand vorne total, total gerührt. Ja, und als man sie fragte, ja, was ist denn? Ja, dann sagte sie, darf ich was ins Mikrofon sagen? Dann sagte sie, wir sahen uns vom Herrn geführt, nach Deutschland zu kommen, hier eine Bibelschule zu gründen. Wir haben 5 Kinder und die leben irgendwo. Wir sind nicht bei unseren Kindern. Ich habe 5 Kinder aufgegeben, um Jesu willen, und habe 1000 zurückbekommen. Das hat mich so gerührt. Ja. Weil ich glaube, das ist genau der Wink, den Jesus an dieser Stelle hier gibt. Wir dürfen eingebunden sein in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ich las mal von einem Pastor, der das folgendermaßen für sich formuliert hat. Er war bei einem Rotary-Club-Treffen und sollte sich da vorstellen und hatte keine Lust zu sagen, ich bin Pfarrer. Also wählte er eine andere Form, sich vorzustellen, um den Leuten zu sagen, was das für ein wunderbares Werk ist, an dem man mitarbeiten dürfe. Und zwar hat er folgenden Weg gewählt. Er sagte, guten Tag, mein Name ist Russ Blowers. Ich arbeite für ein Unternehmen, das weltweit operiert. Wir haben Niederlassungen in allen Ländern der Erde. Wir haben Vertreter und Vertrauensleute in nahezu allen Parlamenten und Vorstandsetagen der Welt. Schwerpunkt unserer Arbeit ist das Motivationstraining und Verhaltensmodifikation. Wir führen Krankenhäuser, Hochschulen, Verlage, karitative Einrichtungen, Kriseninterventionszentren für Schwangere und Pflegeheime. Wir versorgen unsere Kunden von der Geburt bis zum Tod. Wir bieten umfassende Lebensversicherungs- und Feuerversicherungspakete. Unsere Spezialität sind geistliche Herztransplantationen. Unserem Firmengründer gehört das gesamte Immobilienvermögen auf der Erde und zusätzlich umfassender Grundbesitz im Weltall. Er ist allwissend und allgegenwärtig. Unser Vorstandsvorsitzender wurde in einem kleinen Nest auf dem Land geboren. Er hat einige Jahre als Schreiner gearbeitet, er hatte kein Haus, wurde von seiner Familie verkannt und war bei seinen Feinden verhasst. Einmal ging er sogar auf dem Wasser. Schließlich wurde er ohne ordentliche Gerichtsverhandlung zum Tode verurteilt und hingerichtet. Er kam aber nach kurzer Zeit wieder von den Toten zurück. Ich selbst stehe täglich mit ihm in Verbindung. Wenn dasselbe auch für Sie gilt, sollten Sie da nicht allen Grund haben, zufrieden zu sein? Zu diesem großen Projekt Gottes dürfen wir gehören. Und Jesus macht deutlich, Gott wird sich nichts schenken lassen. In der Gemeinschaft der Kinder Gottes darfst du dich aufgefangen wissen. Mit Menschen, mit denen wir uns ganz tief verbunden wissen dürfen. Interessanterweise spricht Jesus hier mitten in Verfolgung. Ja. Also auch wenn notvolle Situationen kommen, werden Geschwister da sein, die für dich einstehen. Und wenn wir in das Neue Testament hineinblicken, dann stellen wir fest, dass das ein ganz hoher Wert für die jungen Christen war. Bei Paulus finden wir das oft. Er war viel unterwegs, viel in Verfolgung. Und nicht zufällig benutzt er in diesem Zusammenhang familiäre Ausdrücke. In Römer 16, Vers 3 lesen wir davon, dass er sagt, grüßt die Mutter des Rufus, die auch mir eine Mutter geworden ist. Oder in Philemon 10 lesen wir, dass er von Onesimus sagt, er ist mein Sohn, den ich in der Gefangenschaft gezeugt habe. So ging es den Christen in der Frühkirche. Man wusste sich verbunden durch Jesus Christus und das war nicht nur eine Lehreinheit, das war ein tiefes Grundwissen, dem man sich nun anvertrauen konnte. Und ich möchte an der Stelle kurz innehalten und uns in Erinnerung rufen, empfinden wir das so? Kennen wir das? Kennen wir das? Empfinden wir uns eingebunden in die Gemeinschaft der Kinder Gottes? Und da gibt es auch merkwürdige Vögel dabei. Wir gehören vermutlich dazu. Aber auch gerade dann, wenn wir Geschwistern begegnen, die einen ganz anderen Frömmigkeitsstil leben, dann trotzdem zu sagen, danke, danke Jesus für diese Geschwister. Und wir wollen uns auch herausfordern lassen, mehr Verpflichtung für Geschwister einzugehen und die zu sehen und Häuser zu öffnen und einzuladen. Und diese Verbindung, von der Jesus hier spricht, bewusst zu pflegen. Bewusst zu pflegen. Ich hatte das so berührt vor einigen Jahren, wenn wir von einer Verfolgungssituation sprechen, die Jesus auch anreißt. 2009, das haben wir als Gemeinde ja mitbekommen, die eine Schülerin, die Anita, machte ja ihren christlichen Dienst hier bei uns. Zwei unserer Schülerinnen sind im Jemen ums Leben gekommen, weil sie ermordet wurden während des Praktikums dort. Und das hat uns wie ein Donner gerührt als Schulgemeinschaft, als uns diese Nachricht erreichte. Wir waren da sehr unvorbereitet drauf. Und nun trommelten wir die Schüler zusammen in die Kapelle, um ihnen die Nachricht zu geben. Ja, durch die Medien pfiffen das die Spatzen eh schon von den Dächern. Hatten so die erste Nachricht bekommen, doch, das ist bestätigt, es sind eure Mädels. Und wir waren ganz, ganz hilflos. Ja, was sagt man Schülern, die da sind? Ja, wenn man selbst auch überfordert ist von so einer Situation. Und das fand ich gut, wir sagten nur, komm Leute, da reden wir jetzt nicht viel drüber, da müssen wir mit dem Herrn drüber sprechen. Ja, ein paar knien sich hin, viele weinen, aber keinem gelingt es, Worte zu finden. Und mir geht das heute noch so nach, das rührt mich total. Wir hatten einen Schüler, der aus dem Irak gekommen ist. Ja, und der hatte so dieses kollektive Denken parat. Für uns alle brach das Eis. Er betete einfach nur, unter viel Tränen und Ringen, betete er nur, ich danke dir, lieber Gott, für meine deutschen Schwestern, die ihr Blut für meine arabischen Brüder gegeben haben. Da habe ich auch gedacht, das ist ein Denken, das ist mir als westlich geprägter Mensch fremd. Sich so eingebunden zu wissen in so einem Kollektiv von arabischen Brüdern, von deutschen Schwestern. Etwas, was für den Orientalen aufgrund seiner kollektiven Kultur, aus der er kommt, vermutlich viel, viel einfacher ist. Das ist die Antwort Jesu. Du hast viel investiert, aber du wirst auch gewinnen, auch im Diesseits schon. Ich beschenke dich mit Brüdern und Schwestern und Äcker und Häuser und all das, was ich in die Gemeinde Gottes hineingegeben habe. Das fällt mir auf. Und die Antwort Jesu impliziert noch einen zweiten Gedanken, nämlich er blickt nach vorne, Gottes Ausgleich in der zukünftigen Welt. Und es ist so wunderbar zu lesen, die Antwort Jesu ist nicht nur auf das Diesseitige begrenzt. Er macht damit deutlich, dass die Menschen niemals in dieser zeitlichen und räumlich begrenzten Welt mit einem umfassenden Ausgleich rechnen können. Aber er macht auch damit deutlich, Gott hat nicht nur die diesseitige Welt, um Menschen zu belohnen, sondern er spricht ganz schlicht, am Ende ist uns das aufgefallen, du wirst diesseitig bekommen, Äcker, Brüder, Schwestern, und das ewige Leben. Muss man sagen, hoppla. Die Verse davor kam doch der reiche Jüngling und hat gesagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ich acker das ganze Leben dafür. Und Jesus sagt, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und die Jünger, die fragen, was wird mit uns? Was kriegen wir? Da sagt Jesus, Brüder, Schwestern, Mütter, Äcker, Häuser und ewiges Leben kriegt er auch noch. Ja. Also das, wonach dieser junge Mann mit all seinen Möglichkeiten gestrebt hat und sich investiert hat und es doch nicht reichte, das sagt Jesus den Nachfolgern zu, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Auf Jesus setzen. Der Blick der Nachfolger Jesu geht immer über die Zukunft, über die Gegenwart hinaus und weiß, ja, das, was ich in einem Leben selbst nie erreichen kann, das reicht Gott mir da. Er hat nicht nur diese Welt, um Menschen zu belohnen, nein, er sagt, ich halte für dich das ewige Leben bereit. Ich will das versuchen, mit einem Foto zu illustrieren. Kann man das erkennen hinter mir? Also das ist ein Geschäft und da ist relativ wenig drin. Ja, hat was damit zu tun, das war das Jahr 1990. Jawohl, 90 muss das gewesen sein. Also für euch hier rechts, kurz nach der Sintflut. Ja, für die anderen, die haben das erlebt. Da war ich im Osten unterwegs, ja, in Kirgisistan. Und da sagten sie mir, du, morgen fahren wir mal einkaufen. Wir fahren in die Hauptstadt und wir zeigen dir das größte Geschäft, das es in dem ganzen Land gibt. Was es da nicht gibt, gibt es in diesem Land nicht zu kaufen. Und ich war sehr überrascht. Ja, wir fuhren also in die Hauptstadt und es war Das Chaos der Wende, die Wirtschaft war zusammengebrochen. Und im größten Geschäft, das es dort gab, in der Abteilung für Herrenbekleidung, hingen diese vier Pullover. Mehr war dort nicht. Mehr war dort nicht. Und man sieht, die Leute waren nicht faul, der Laden war top in Schuss. Ja, man sieht das daran, hier sind Kleiderbügel, alle fein säuberlich gestapelt. Ja. Da war nicht mehr. Und ich merkte, wie betroffen die Leute waren, die dort in dem Land lebten. Mich hat das gar nicht betroffen gemacht, denn ich wusste ja, ich bin nicht von hier. Ja. Ist zwar bedauerlich, dass es für euch so geht, aber wenn mein Praktikum zu Ende ist, fliege ich wieder nach Hause. Als junger Mensch, glaube ich, habe ich auch noch nicht ganz erfasst, was das für die Menschen bedeutet, die in so einem Land leben müssen, in dem die Wirtschaft so in die Knie ging. Aber das Bild ist mir so in Erinnerung geblieben, denn es macht mir deutlich, wovon Jesus hier spricht. Gott hat nicht nur die Diesseitigkeit. Und wenn du darauf wartest, dass Gott dich in der Diesseitigkeit umfassend belohnen wird, dann greifst du entschieden zu kurz. Er fordert uns auf, unseren Blick nach vorne zu werfen. Für dich halte ich das ewige Leben bereit. Und 1. Korinther 2, Vers 9 ist die Stelle, die das wahrscheinlich am deutlichsten zusammenfasst. Und mein letzter und dritter Gedanke ist, wir dürfen Gottes Ausgleich als Überraschung erwarten. Was Jesus hier sagt, die Ersten werden die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein, das ist ein Satz, den gebraucht er mehrere Male. In Vers 31, in unterschiedlichen Zusammenhängen ist er uns überliefert. Wahrscheinlich war das ein gängiges Sprichwort, das man damals benutzte. Es wird nur deutlich, die Art und Weise, wie Gott belohnt, die wird ganz anders sein. Mittellose können da auf einmal gut sein. Vielleicht gehörst du zu denen, die viel investieren in die Sache Jesu. Und bei denen ist deshalb beruflich schleift. Das ist ja klar, wenn du in der Gemeinde bist, kannst du nicht in deinem Job sein. Wenn du eine Predigt vorbereitest, kannst du dich nicht vorbereiten oder eine Kinderschule oder was auch immer du machst. Ja, die Zeit kannst du nicht in dein berufliches Leben investieren. Und er macht deutlich, was Menschen auch nicht wahrnehmen, Gott nimmt es wahr. Es werden nicht die Kriterien des Diesseitigen sein, sondern ganz offensichtlich Hingabe wird zählen. Vers 29, wenn ihr das tut um meinetwillen, und das ist das Paradoxe an dieser Aussage, obwohl du verlässt, obwohl du menschlich kürzer trittst, obwohl du im Diesseitigen häufig benachteiligt bist, wird Gott es zukünftig in Ordnung bringen. Das fällt auf. Und es gibt keinen Grund zur Selbstüberhebung. Ganz oft haben die Jünger ja gefragt, wer wird der Größte sein im Himmelreich? Ja. Und sie haben da feste Positionen gehabt und gesagt, also du rechts und du links von Jesus. Nee, das ist wohl eher mein Job und dergleichen mehr. Es wird deutlich, nein, unsere Kriterien der Gegenwart werden nicht greifen, sondern Gott allein wird beurteilen. Und er ruft uns auf, ihm nachzufolgen, in Treue, in Verlässlichkeit. Das, was wir gesungen haben, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das bis in die Kleinigkeiten des Alltages hinein zur Realität werden zu lassen. Nicht zu rechnen, sondern Jesus im Zentrum zu haben. Lasst mich hier mit einer kurzen Begebenheit landen, die ich mal vor, irgendwann habe ich die gelesen, ich musste schmunzeln, weil ich die lustig fand. Ja. Und zwar predigte ein Pfarrer darüber, dass Gott vergelten wird. Ein Bauer hörte gut zu und merkte sich das. Und eines Tages kam der Bauer überschäumend von Freude zum Pfarrer und sagt, zwei Kälber hat meine Kuh geworfen. Zwei Kälber bringen 50 Taler und um 50 Taler war ich verschuldet. Morgen wollten sie mein Haus pfänden, nun kann ich wohnen bleiben, wo schon meine Väter wohnten. Dieses Glück scheint ihm der Lohn zu sein dafür, dass er vor 10 Tagen einem Bettler eine Sechsermünze geschenkt hatte. Um noch größeren Lohn zu empfangen, beschließt er das nächste Mal, dem Bettler 2 Sechsermünzen zu schenken. Vielleicht würde Gott die Marktpreise steigen lassen und er könnte statt 50 Taler 60 beim Verkauf bekommen. Gesagt, getan. Am Abend kommt sein Weib heulend. Die Kuh sei eben verendet. Und das Kälberpaar täte gerade die letzten Züge. Da schrie der Bauer, womit habe ich das verdient? Sein Pfarrer gab ihm auf diese Frage die Antwort, mein Lieber, Gott lohnt die Wohltäter mit Zinsen, du aber bist kein Wohltäter. du bist ein Spekulant auf Gottes Zinsfuß. Jesus lädt uns nicht ein, zu rechnen. Er lädt uns ein, ihm nachzufolgen, das Leben ihm zu geben. Und es fällt auch auf, die letzte Facette in diesem Gedanken, bereits in der Gegenwart beginnt das Zukünftige. Schon jetzt und noch nicht greift hier. Wir dürfen jetzt schon etwas erfahren von dem, was Gott uns geben wird und dürfen darauf vertrauen, dass es in Zukunft in Vollendung uns zur Verfügung steht. Wir dürfen nach dem göttlichen Ausgleich des Lebens fragen. Wir haben Grund dazu, wir haben Grund, uns auf den Ausgleich zu freuen und wir haben Grund, Gottes Ausgleich als Überraschung zu erwarten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Gedanken, unseren Lebensentwurf und unseren Lebensalltag in dieser Weise prägen könnten, als dass wir das, was wir eben gesungen haben, sei du das Zentrum in meinem Leben, als dass die Facette sein mag, die uns durch den Alltag leitet. Amen.